Hello, hello, hello. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Football Talk, frisch nach den Conference Championship Games. Jungs, wie habt ihr die zwei Spiele am Wochenende gesehen? Roman, ich nehme an, besoffen.
Ich hab's gesehen, es war nicht so schön.
Ja. Roman als Packers-Fan, ja.
Ihr habt leider falsch getippt, aber die Spiele waren trotzdem geil.
Ja, hat Spaß auch gemacht, sehr gut Football gefallen. Zu schauen.
Aber ich möchte echt kein Packers-Fan gewesen sein in der Woche. Es war sicher hart.
Ja, ich muss mir vielleicht von irgendwie einem Raiders-Fan mal ein paar Bewältigungsstrategien geben lassen, wie man mit diesen andauernden Spielen, die man verliert, klarkommt.
Ja, die Tipps könntest du dir auch von einem Eagles-Fan holen. Damit können wir gleich in die News starten, weil die Eagles haben sich einen neuen Headcoach geholt. Und zwar den former Offensive Coordinator von den Colts, Nick Sirianni. Ale, wie gefällt dir der Move als Eagles-Fan?
Ja, also an sich schon ganz gut, dadurch, dass er so der Schüler von Frank Reich war und der eigentlich gilt so als der schlauste von den Trainern, die damals beim Super Bowl von den Eagles den gewonnen haben.
Er hat den Super Bowl für sie gewonnen. Aber ja, das wollen die Eagles-Fans noch nicht wahrhaben.
Ja.
Schauen wir mal weiter.
Also, genau. Und das Einzige, was vielleicht so ein Haken sein könnte, ist, dass er nie selber gecallt hat. Aber Frank Reich war, also der verteidigt den extrem und hat ihn auch den Eagles empfohlen, dass sie den interviewen sollen. Also deswegen bin ich schon guter Dinge und hoffe, dass da schon was bei rumkommt.
Ich finde es immer ein bisschen, also wahrscheinlich hat Frank Reich auch beim Owner angerufen und gesagt, wenn du jemanden willst, der die Carson Wentz fixen kann, dann nimm den. Finde kein schlechtes Hire, aber wenn man sich also es sah ja so aus, als wäre er und der Offense Coordinator von den Patriots die letzten beiden Kandidaten, um die es ging, Josh McDaniels. Und ich hätte denen eine deutlich bessere Wahl gefunden, aber dem musst du dann halt deutlich mehr Macht in der Organisation geben, damit er diesen Job annimmt. Und den Sirianni kannst du, denke ich, noch mehr kontrollieren. Damit meine ich, dass der Owner und der General Manager immer noch freie Hand haben, ohne dass sie sich vom Head Coach wirklich was sagen lassen müssen. Ich denke, das war auch ein großer Teil von der Entscheidung.
Ja, ich denke, dass der General Manager will noch sein Gesicht irgendwie wahren, weil er halt Wentz einen der teuersten Verträge gegeben hat. Und wenn er dann einen Trainer holt, der nichts an Wentz weiterarbeiten möchte, wie steht denn er da? Und der hat sich dann theoretisch alle anderen Stationen verbockt. Und deswegen,
ja, sehr guter Punkt, ja.
Also ich denke halt, dass die auch einen Coach ausgewählt haben, der offen gesagt hat, dass er an Wentz noch arbeiten möchte und ihn nicht sofort aufgibt.
Ja, genau. Also laut vielen Berichten hängt auch, unter Leuten, die schon mal da waren, hängt in dem Büro vom General Manager von den Eagles auch ein riesiges Carson Wentz Poster. Das zeigt einem auch ein bisschen, wie da die Stimmung gegenüber Wentz ist. Und es ist ja jetzt auch nicht dumm, den Typen zu versuchen zu reparieren, der auch einfach mal eine MVP-Season gespielt hat. Wenn er sich nicht verletzt hätte, hätte er sicher den MVP in dem Jahr gewonnen. Also es lohnt sich schon auch zu versuchen, den auch zu retten.
Ich will ja auch nicht vom Thema abschweifen, aber ich finde sogar den Wentz-Vertrag gar nicht so schlecht, den sie da abgeschlossen haben. Der ist ja viel besser und viel teamfriendlier als der von Goff. Und also die sind ja aus derselben Draft-Class und so, deshalb kann man das bei denen gut vergleichen. Deshalb fand ich eigentlich den Vertrag oder finde ich gar nicht so schlimm. Man muss nur mal jemanden halt reinbringen, der Wentz bisschen den Kopf wäscht und ihn wieder gut macht.
Ja, da habe ich definitiv auch noch nicht aufgegeben.
Ich denke, allein wenn wir Josh Allen diese Saison angeschaut haben, wie viel Unterschied gute Mechanics machen oder bei Wentz halt eben schlechte Mechanics, ich glaube, es ist noch nicht alles verloren, ihm da nur eine Chance zu geben, dass er halt seine Motion einfach an der arbeiten kann. Und wenn sie jemanden gefunden haben, der das hoffentlich macht, finde ich das schon okay, das zu machen. Yes. Es ist nur irgendwie witzig, dass sie diesen Kreislauf geschlossen haben, dass sie Frank Reich als Offense-Koordinator hatten, der dann gehen musste und jetzt den Coach, der am nähersten an Frank Reich dran ist, wieder zurückholen.
Irgendwie. Aber nicht nur ein Coach, gibt's sondern die halbe Organisation praktisch von den Coaches.
Ja. Und es gibt auch einen noch witzigeren, das ist eigentlich noch viel witziger, das ganze Ding, weil sie haben ja Frank Reich nur verloren, weil Josh McDaniels, der andere Typ, den sie fast gesigned hätten, die Eagles, den Colts-Job damals angenommen hat und dann kurz danach gesagt hat, ah, ich will doch nicht, ich will bei den Patriots bleiben. Und nur deswegen haben die Colts dann Frank Reich geholt und jetzt holen die Eagles nicht Josh McDaniels, sondern den Typen von Frank Reich und seine ganze Coaching-Staff mit. Schon ganz witzige Entwicklung. Ich würde sagen, wir gehen weiter zur nächsten News. Und zwar Matthew Stafford und die Detroit Lions haben sich dazu entschlossen, getrennte Wege zu gehen. Matthew Stafford ist 32, war einmal in den Playoffs mit den Lions.
32 erst.
32
erst. Aber zweimal, mindestens zweimal in den Playoffs. Mindestens er hat drei Playoff-Spiele verloren. Ich glaube, er war dreimal in den Playoffs.
Außerdem hat er, ich glaube, einmal die Division gewonnen und zweimal waren sie so in den Playoffs.
Okay. Dann war das meiner. Auf jeden Fall kein Quarterback mit vielen Auszeichnungen. Er hat, glaube ich, auch echt wenig Pro Bowls gemacht, was ja als Quarterback, muss man sagen, ziemlich einfach ist. Teddy Bridgewater hat mit 14 Touchdowns schon mal einen Pro Bowl gemacht, nur by the way. Auf jeden Fall, viele Leute, die sich viel mit Football beschäftigen, sehen alle in Stafford einen Typen, der einfach immer schon in einer furchtbaren Situation steckt, aber das Zeug zu einem Top-Quarterback hat. Und jetzt ist er ein Free Agent und kein Free Agent, er kann sich aussuchen sozusagen, wo er hin will und das Team haben entschlossen, dass sie getrennte Wege gehen. Das heißt, sie werden ihn wahrscheinlich traden, aber ich denke, er hat da schon gutes Mitspracherecht, wohin er gehen darf.
Ja, gut für ihn. Ich mag dann als Spieler auch eigentlich echt gern, obwohl er immer gegen die Packers spielt. Der hatte auch vor zwei oder drei Saisons mal die krankeste Comeback-Saison aller Zeiten gehabt, wo er irgendwie 8 Comebacks-Win hatte im letzten Quarter und dann waren sie am Ende trotzdem irgendwie nur 10-6 oder so. Also das ist, das Team hilft ihm halt auch nicht wirklich.
Er muss so viel Grund geben, warum die immer einen Comeback-Win haben. Muss das mal
Er ist, glaube ich, Nummer 5, was Comeback-Wins angeht, von allen aktiven Quarterbacks. Und vor ihm sind halt nur Legenden, die wahrscheinlich auch Hall of Famer werden.
Und auch viel älter sind.
Genau, deutlich mehr Spiele haben.
Genau, also wenn er in eine gute Situation reinkommt, wäre geil.
Definitiv. Da würde ich gleich zum Gianni geben. Wer denn eure Lieblings-Landing-Spots sind? Gianni als 49ers-Fan ist wahrscheinlich klar, wo er ihn gerne sehen würde.
Vielleicht witzige Story am Rande. Matthew Stafford war der erste Quarterback, den ich jemals im Fantasy-Football gedraftet habe. Das war damals schon, keine Ahnung, 2014 vor der Saison, war damals schon einer meiner Lieblings-Quarterbacks. Einfach, weil der unfassbares Potenzial hat. Einen unglaublichen Arm. Und ich will ihn deswegen bei den Niners sehen.
Und wenn das passiert, wirst du alle deine Picks und Spieler in der Dynasty-Liga, die wir zusammen haben, für Stafford traden, damit du ihn in deinem Team hast, oder?
Wer weiß. Verrat nicht zu viel. Nee, ich glaube, dass das auf alle Fälle eine geile Situation einfach für ihn mal wäre. Ich denke, jeder, der wirklich mal Football schaut und wirklich Stafford an sich mal anschaut und nicht einfach das, was bei ihm rauskommt, weil ihm keiner hilft, die hatten, glaube ich, 10 Jahre lang keinen 1000-Yard-Rusher bei den Lions und lauter solche Sachen. Ich denke, allein Calvin Johnson und Barry Sanders sprechen Bände, dass die Franchise-Spieler kaputt macht.
Ja. Und zwar oder Superstars.
Ja. Genau, zwei Leute, die mit 30 oder so retired haben, weil sie gesagt haben, bevor sie da nur weiterspielen, spiele ich lieber gar nicht.
Und die mit die besten ever in alle Zeiten auf ihrer Position waren.
Ja. Und ich würde genieß ihm einfach, wenn er wohin kommt, wo er einfach einmal unterstützt wird und nicht alles allein machen muss.
Auf jeden Fall. Ich würde ihn auch sehr gerne bei den 49ers sehen, weil ich es auch Kyle Shanahan gerne gönnen würde, nach den Jahren mal einen ordentlichen Quarterback zu haben. Und Garoppolo ist kein ordentlicher Quarterback. Gianni, müssen wir leider nicht drüber diskutieren. Meine Prediction ist aber, dass er zu den Patriots geht. Und ich glaube, dass Belichick seine Haus verkauft, um den Typen zu landen, weil er weiß, wie gut er ist. Und er weiß, dass er einen Franchise-Quarterback braucht und er an der Stelle, wo er jetzt im Draft ist, keinen sicheren bekommt und er weiß, was er in Stafford hat. Und deswegen glaube ich, dass die Patriots ihn landen werden, wenn die anderen Teams nicht bereit sind, so viel zu zahlen wie die Patriots.
Roman, was natürlich auch logisch wäre auf eine Weise, weil die Lions ihn bestimmt auch in die AFC schiffen wollen.
Exakt.
Und deshalb nicht ihn zu den Niners packen. AFC wäre mir auch sehr recht. und das wäre super krank bei den Patriots. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass er bei den Broncos vielleicht sogar landet, weil John Elway ja auch eine History hat, dass er alte Quarterbacks zu sich holt, wie er es damals mit Peyton Manning gemacht hat. Und das ist halt auch meine Prediction deshalb. Und das sind dann halt auch leider dann dunkle Zeiten für Raiders-Fans.
Ja, mit 3 Superstars-Quarterbacks in der Division. Ja, nee. Das wäre auf jeden Fall mein least favorite Landing-Spot für ihn. Ale, wo würdest du ihn gerne sehen?
Bei den Colts, weil das so der einzig letzte Baustein ist, damit die eigentlich Contender sind. Weil wenn die einen konstanten Quarterback hätten, dann, also was willst du denn noch bei denen verbessern? Vielleicht ein Number 2 Receiver, aber die Defense ist krass und die Offense wäre auch krass. Deswegen wäre so mein Favorite Landing Spot auf jeden Fall die Colts.
Ja, ich glaube, als Honorable Mention müsste man auf jeden Fall noch die Dolphins nennen, denen eigentlich auch nur ein Quarterback fehlt, um ein richtig verdammt gutes Team zu sein. Aber ich finde unsere Vorschläge alle schon sehr gut. Gefällt mir. Und es wäre auf jeden Fall geil für die Liga, wenn er irgendwo da landen würde, was wir gerade gesagt haben.
Ich muss sagen, ich glaube, die Patriots würden mir dabei sogar am wenigsten gefallen, einfach weil die halt gar keine Receiver oder Skillplayer zurzeit haben, die ihn irgendwie unterstützen können. Und wenn sie dann ja nur Haus und Hof verkaufen müssen, wird's wieder schwer für ihn. Aber natürlich helfen neben die Patriots mit ihrer Scheme und Organisation schon viel mehr als die Lions. Also es wäre immer noch besser. Aber ich glaube, es gibt trotzdem bei den Colts und bei den Niners mehr Leute, die ihm auf dem Feld dann wirklich unterstützen würden.
Ja, aber bei den Patriots hatte man das dritt- oder viertmeiste Salary Cap. Also die können schon einige Free Agents holen, um ihn dann zu unterstützen.
Allen Robinson,
Stafford. Auch der erste Name, an den ich gedacht habe.
Und noch irgendwie einen Receiver aus Free Agency wäre schon geil.
Ja, auf jeden Fall. Ja, schön. Ich würde sagen, wir gehen weiter zum nächsten Punkt. Heute machen wir eine bisschen ausführlicheren Review zu den beiden letzten Spielen am Wochenende und gehen das Ganze mal detaillierter durch und sprechen dann über die verschiedenen Situationen. Es wird jetzt vielleicht am Anfang hart für einen Roman, weil wir als erstes Spiel Bucks Packers durchgehen werden. Aber durchhalten, Roman. Ich fange gleich mal an. Und zu den ersten 3 Touchdowns muss man nicht so viel sagen. Das Game startet erstmal ausgeglichen mit 3 sehr schönen Drives von beiden Teams, in denen es auch hin und her geht. Erster Touchdown zum 7-0 der Bucks waren diese 2 Go-Balls auf Mike Evans, die ja aus dem Slot dann upfield läuft. Der Touchdown, den hat Kevin King kassiert. Den Namen werden wir leider noch ein paar Mal hören. Der hat versucht, den Ball zu spielen gegenüber seinem Kopf. 2. Touchdown zum 7-7 der Packers. 50-Yard-Bombe auf MVS, Marcus Valdes-Scantling. Und dann das 14-7 für die Bucks. Da sind sie wieder das Feld runtergedrived und an der 20-Yard-Linie hat dann Fournette einen richtig geilen Run gemacht, wo er ein paar Leute aussteigen hat lassen und hat den Ball in die Endzone getragen. So viel zu dem. Ab hier fängt dann das Spiel an, spannend zu werden. Die Packers antworten erstmal wieder mit einem schönen Drive, das Feld runter. Als sie dann in der Red Zone sind, fangen die Mistakes aber leider schon an, die sich dann auch durchs ganze Spiel ziehen werden. Es ist mittlerweile Second Quarter mit 5:13 noch auf der Uhr. First and Goal für die Packers. Davante Adams ist one-on-one outside und bekommt einen Backshoulder-Ball von Rodgers, den er einfach droppt, würde ich sagen. Johnny, du als Receiver, wie ist die Catch-Percentage für Davante Adams bei solchen Bällen im Normalfall?
Also ich glaube, die Saison hat es gezeigt, dass er da 9 von 10 mindestens fängt. Und ich glaube, das ist der eine, den er nicht gefangen hat.
Ja.
Es war nicht der perfekte Ball, den Rodgers da geworfen hat. Also er war ein bisschen low, das ist immer ein bisschen schwierig im Stoppen und dann einen tiefen Ball zu fangen. Aber Adams hat es gezeigt, dass er die Saison eigentlich jeden Ball, der catchable ist, fängt.
Ja. Er hat ja auch super sichere Hände und normal ist das ein Ball, den Adams, wie du schon sagst, 9 von 10 Fällen fängt. Wir gehen weiter, 2 Plays later, jetzt 3rd and Goal. Das war der, wo Adams hinten aus der Endzone raus angeworfen wurde, am Goalpost schon, weil der Ball ein bisschen spät kam. Bei dem Play war Adams im Slot und Rodgers First Read. Das heißt, Rodgers bekommt den Snap, schaut sofort auf Adams und Adams ist auch sofort frei nach einem Step, weil der Linebacker, der ihn eigentlich covern muss, sich umdreht. Aber aus irgendeinem Grund wirft Rodgers erst 1-2 Sekunden später und als er wirft, ist Adams halt leider schon zu tief gekommen und hinten out of bounds. Was ich nicht so ganz verstanden habe bei der Situation, wenn ihm der Read nicht gefällt, soll er halt auf den nächsten Read gehen. Und Lazar war zum Beispiel rechts vollkommen frei, weil sein Gegenspieler hingefallen ist. Aber das war wieder ein Mistake, den man sich in so einem Championship-Game eigentlich nicht erlauben kann. Leider führt der dazu, dass sie sich für ein Field Goal setteln müssen und 14-10 steht damit. 4 Punkte hergeschenkt. Hier hätte ich jetzt eine Bitte an den Packers-Fan Roman. Wäre cool, wenn du uns ab der Situation jetzt immer ein Update parallel zum Spielverlauf gibst, wie denn dein mentaler Zustand während dem Spiel war, während du es geschaut hast. Sozusagen Meltdown-Barometer, dass du uns parallel einfach sagst, wie es als Packers-Fan war, das Ganze mitzuerleben.
Okay. Ich möchte noch kurz einmal Rodgers ein bisschen beschützen, weil bei dem Play, was du ansprichst, das habe ich mir auch natürlich nochmal angeschaut, ein paar Mal. Und die Route war auch extra so eine Route, die sich langsam entwickelt. Die baut darauf auf, dass sie in einem anderen Spiel so einen Goal-Line-Slant eben schon gelaufen sind und er läuft eben wieder den so nach innen rein und dann wird auch extra, der Safety schießt auch runter da drauf, weil sie das erwarten und dann geht er aber upfield quasi und will da frei sein und ist auch frei, aber Rodgers hat irgendwie den Ball, wirft ihn zu spät und ja, also ich weiß nicht, ob er der erste Read war, auf jeden Fall
ja also er schaut das ganze Play über nur zu Adams, okay. Deswegen glaube ich schon, aber das, was du sagst, verteidigt natürlich auch Rodgers, wenn das nicht einfach nur upfield war, sondern noch mehr dahinter war, dann war es immer noch leicht zu spät, aber man kann es verstehen, wieso der zu spät kam und nicht direkt.
Ja, genau. Hast du auf jeden Fall aber da hatte ich Meltdown-mäßig auf jeden Fall schon, ich glaube, also es geht immer hoch und runter während dem Spiel, muss ich sagen. Aber es war so 8 von 10 in dem Moment.
Jetzt schon? Wow.
Ja, weil es richtig unnötig war. Ich hab auf meiner Smartwatch meinen Puls geschaut. Ich hatte einen Ruhepuls von über 90.
Sehr
und
gut.
Saß auf der Couch.
Zitternd, ja. Als Sportler möchte man nebenbei vielleicht ein bisschen anmerken.
Ja.
Ich fand noch ganz spannend, dass sie beim Second Down, also sie haben beim ersten zu Adams geworfen, beim dritten zu Adams geworfen und beim zweiten Play designed, das zu Adams gehen sollte. Also sie wollten da einfach dreimal zu Adams. Und beim zweiten hat Lazard seine Aufgabe verkackt. Die sollten, also Adams ist flach einen Schritt nach außen und Lazard ist außen eine Slant gelaufen und sollte quasi den Defender von Adams im Weg laufen, wie man es nennen will. Und er hat einfach seine Aufgabe nicht gemacht und ist unter Adams durchgelaufen und war deswegen nicht frei. Da ist Adams und Rodgers ein bisschen ausgerastet, dass er das verkackt hat.
Ja.
Also sie wollten dreimal zu Adams, haben es dreimal nicht geschafft. War auf alle Fälle mehr drin da in der Situation.
Definitiv, vor allem mit der Nummer 1 Red Zone Offense aus der Saison.
Hättet ihr an der Stelle auch mal gelaufen mit einem der besten Running Backs der Liga? Weil es sind 6 Yards, du hast theoretisch 4 Versuche. Also wenn du jetzt ein erster Goal bei 6, wenn du theoretisch auch nur jedes Play 2 Yards durch Runs bekommst,
aber so funktioniert die Offense ja schon das ganze Jahr nicht. Die sind ja so gut in der Red Zone, weil sie da werfen. Und ich glaube auch, dass die D-Line von den Bucks deutlich besser war als die O-Line von den Packers im Run-Game.
Wenn, dann wäre ich mit AJ Dillon gelaufen halt, oder hätte einen kreativen Lauf irgendwie gemacht, also mit komplett Spread und dann, aber kann man hinterher immer schwierig sagen. Du weißt ja auch nicht, was sie für einen Look gegeben hätten sie sich aufgestellt zum Laufen oder ja.
Alright, ich würde weitermachen. Wir sind jetzt bei 5 Minuten auf der Uhr. Die Bucks bekommen also den Ball wieder nach dem Field Goal. Müssen aber nach einem Short Drive, in dem sie immerhin 3 Minuten von der Uhr nehmen, jetzt punten. Packers starten jetzt also mit dem Ball an der eigenen 13. Es steht immer noch 14-10. Sie machen ein First Down, aber dann mit 0:30 auf der Uhr, also nur noch 30 Sekunden in der ganzen Halbzeit, wirft Rodgers einen Pick durch die Mitte. Ganz schwieriger Pick, die Bucks haben jetzt den Ball direkt an der 50, aber wir müssen erstmal über den Pick reden. Sehr schwer, weil der Corner von den Bucks hat definitiv den Packers-Spieler gehalten und nur deswegen hat er noch eine Chance gehabt, den Ball überhaupt zu spielen. Er macht einen saugeilen Catch, aber er kann diesen Catch halt nur machen, weil er ihn hält an der Schulter. Roman?
Ja, wurde halt nicht gepfiffen, kannst nichts machen, ne? Anderer Spieler wäre sogar frei gewesen, habe ich im Replay gesehen, aber da hat halt Rodgers hat das halt gesehen, hat das Matchup sich gedacht, das gewinnt der Receiver und da werfe ich ihm den auch. Der Ball war nicht so schlecht eigentlich, aber
für mich war es auch nicht der falsche Read, es war eigentlich ein guter Read, auch okay ja. geworfen, aber du berechnest ja nicht ein, dass der Typ den festhält, somit schneller wird und der Receiver langsamer.
Genau. Ja, Meltdown-mäßig war es 10 von 10 und ich habe mich richtig aufgeregt. Ja, vorher, verdient. Nachdem sie den Stop gemacht haben, war ich wieder so bei 3 von 10 und habe mich gefreut und war alles easy und dachte mir, jetzt machen wir mal einen schönen langen Drive, haben wir gerade eben schon gezeigt, das geht.
Ja. Ja. Naja. Sehr schade. Ja. Und es sah ja alles auch wieder danach aus. Dasselbe Play ja. haben sie übrigens mehrmals in dem Spiel gespielt und es hat jedes Mal funktioniert, bis auf das, wo der Cornerback meinte, er müsste ihn halt festhalten. Ja, schwer. Sim
hat zweimal genau das gleiche Play gegen genau die gleiche Defense und mit genau dem gleichen, also Rodgers hat 1-1 den gleichen Ball geworfen und der kam halt an.
Ja, ja, und zwar wide open, ja.
Ja. Und ja. also war einer der letzten Bälle zu MVS, glaube ich, 1-1 der gleiche Wurf, aber ohne Holding ist er dann schwieriger zu verteidigen.
Ja.
Schwierig.
Genau. Nach dem Fehler gehen wir weiter. Da folgt leider gleich der nächste für die Packers. Die Packers Defense schafft es, die Bucks in Third and Three zu bekommen. Sie sind immer noch an der Mittellinie nach dem Pick. Und Brady ist under pressure, weil er nur eine 5-Man-Protection hat. Normal die ganze Saison über spielen die Bucks, seit sie umgestellt haben in der Mitte der Saison, immer mit 6-Man, 7-Man-Protection, damit Brady ewig Zeit hat. Diesmal spielen sie 5-Man-Protection, er hat sofort Pressure, Brady versucht den Ball noch wegzuwerfen, bekommt ihn aber nicht out of bounds und wirft so eine richtig hässliche Bogenlampe nach rechts. Eigentlich direkt in die Arme von Darnell Savage, der direkt da ist und Roman hält sich die Augen gerade zu, weil er es immer noch nicht.
Ich glaube, das war der andere Safety sogar. Ich glaube, es war ein Backup-Safety, der gerade drin war, aber trotzdem,
Ja, Katastrophe. Direkt in die Hände, er lässt ihn einfach fallen. Und damit, wenn du den Pick machst, ist die Halbzeit einfach vorbei. Du gehst mit 14-10 in die Halbzeit, das ist alles okay. Aber anstatt dass sie das machen, spielen die Bucks den vierten aus, 4. und 3. Sie converten den auch und dann direkt im Spielzug danach mit 8 Sekunden auf der Uhr stehen sie jetzt an der 39-Yard-Line der Packers. Und jetzt kommt der Moment, in dem sich Mike Patton, der DC von den Packers, dachte, lass mal einfach den Teil vom Spielfeld verteidigen, der den Bucks jetzt am wenigsten bringt. Es sind noch 8 Sekunden zu spielen. Bucks stehen kurz vor Field Goal Range. Entweder du verteidigst in der Situation tief oder du verteidigst die Outside, damit sie nicht easy in Field Goal Range kommen, sofort die Uhr anhalten. Packers hingegen machen beides nicht, sondern verteidigen aus irgendeinem Grund die Mitte. Wenn du dir die Coverage anschaust, das war Katastrophe. Es war außenfrei, dass du in Field Goal Range kommst und es war genauso oben drüber frei. Ich habe keine Ahnung, was sie da verteidigt haben. Auf jeden Fall führt das dazu, dass Scotty Miller, den wir in der Preview schon angesprochen haben, das ist der kleinere weiße Receiver von den Packers, der gerne mal unterschätzt wird, aber in jedem Spiel ein Big Play macht. So auch in dem. Er überläuft einfach Kevin King, der ihn One-on-One hat aus irgendeinem Grund und macht einen Touchdown. Brady hat ewig Zeit, weil sie 7-Man-Protection spielen, wie immer. Und Scotty Miller, Big Play Touchdown. Ich glaube, da könnte man das Rage-Barometer für Roman sogar auf 12 setzen, so hässlich wie die Situation war.
Easy. Es hat mich richtig genervt. Die hatten sogar einen Spy auf dem Running Back. Also bin ich mir ziemlich sicher, dass der Spy gespielt hat. Ja. Ja. Ich war völlig entsetzt. Hab nicht verstanden, wieso sie nicht tief die Leute einfach, dass sie die gleich mal welche auf die Goal-Line einfach stellen. Es war ja mehr eine Hail Mary-Situation, als klar war, dass die Offense draußen war. Und, also so halb-halb zumindest, ne? Also du musst halt irgendwie Prevent spielen, aber du willst natürlich jetzt auch nicht so 10 Yards aufgeben, dass es ein einfaches Field Goal wird. Aber dass man dann weder noch macht und dann einfach den Touchdown frisst. Und da ist King schon auch schuld, weil er sich überlaufen lässt, aber Du musst halt deinem Corner auch sagen, du darfst auf keinen Fall dich jetzt überholen lassen. Und so wie er gespielt hat, der hat einfach nur Brady angeschaut, hat sich überlaufen lassen und war dann wide open.
Vor allem, ich will jetzt nicht Kevin King nur bashen, aber der ist ja schon bekannt dafür, dass er sich gern mal überlaufen lässt. Dann sag's ihm doch einfach in der Situation, ist mir egal, was du machst, aber lass dich bitte nicht überlaufen zum Touchdown, wenn wir schon Defense callen.
Sie hatten vorher ja sogar noch einen Timeout. Also sie haben einen Timeout genommen. Das war wirklich schlimmer. Einfach nur völlig dumm. Ja. Aber bitte mach weiter.
Na gut. Deswegen gehst du nicht mit 14-10 in die Halbzeit. Steht dann halt jetzt einfach 21-10. Und ich glaube, das war der Moment, als der Roman angefangen hat zu trinken. Er hat es in der Gruppe noch gesagt. Da wurde das erste Bier aufgemacht. Die zweite Halbzeit startet direkt mit einem Fumble von Aaron Jones. Auch super als Packers-Fan. Das war, finde ich, da hat man gut gesehen, wie die Bucks das ganze Spiel die Crossing Routes zugemacht haben, was die Packers eigentlich ganz gern laufen. Aber es war, glaube ich, sogar Aaron Jones zweiter Fumble schon im Spiel, aber der erste, der lost war. Und was ganz witzig war, der Corner, der ihn getackelt hat, war beides mal derselbe, der den Fumble geforced hat.
Safety sogar.
Ja.
Und ich glaube, dass vor allem bei dem Crosser das Problem war, dass er ihn einfach zu spät geworfen hat, Rodgers. Der hat zu lang downfield geschaut und hat ihn dann relativ spät erst geworfen. Der wäre früher, hätte er ihn auf jeden Fall schon gut fangen können, war frei und hätte auch upfield gehen können. Aber so hat der Safety den halt schon gekeyt und ist drauf gesprintet wie ein Irrer.
Also der Typ, der den Fumble recovered hat, ist derselbe, der ihn eigentlich covern sollte, den Receiver. White, der Linebacker, Devin White. Und dadurch, dass Rodgers ihn ein bisschen später geworfen hat, obwohl er wide open war, konnte in dem Moment, wo sich Aaron Jones umgedreht hat, ist der Safety schon eingeschlagen. Devin White rennt hinterher und hebt einfach nur noch easy den Fumble auf. Ja.
Also ich würde bei dem Play Rodgers gar nicht die Schuld geben. Ich finde, das war konzeptweise gar nicht so gut abgesettet. Sie haben empty gespielt, also der Running Back war als Receiver außen. Und sie haben mit allen Receivern sind sie einfach gerade ausgelaufen, dass jeder seinen Mann mitnimmt und quasi wie einen Block. Sie haben Devin White, der Man gespielt hat, das Adams ist einfach in den reingelaufen, deswegen war er so frei. Und ich finde, wenn wir das Play callen, dann muss jemand, der, wenn sie Man spielen, einer den Safety anlaufen, dass der auch nicht einfach gerade runterschießen kann, sondern den irgendwie angreifen. Und sie sind einfach alle weg vom Safety gelaufen und der hat halt eine freie Schussbahn. Deswegen finde ich, es ist eher konzeptweise ein bisschen schwierig, dass sie den Safety, das quasi den Schuss also einfach gemacht haben. Wenn sie jemand da ein bisschen im Weg stellt, wird das deutlich schwerer.
Ja. Yes, das führt dazu, dass die Bucks wieder sofort den Ball in der Red Zone haben. First Play nach dem Turnover spielen die Bucks Play Action, 7-Man-Protection. Braid ist wide open, Touchdown über die Mitte, weil der Safety Adrian Amos den Run spielt. Okay, ist halt schwer. Das sah auch wirklich krass nach einem Run aus. Aber er war komplett wide open. Da war keiner in der Endzone, der Braid beim Touchdown gecovert hat. Roman, wir brauchen ein Update.
den hätte sogar Leon hitten können. Also das war echt richtig schlecht. Vor allem, du fragst dich manchmal, was denkt sich der Safety so? Es sind jetzt schon 10 Leute an der Line of Scrimmage und ja, da kommt jetzt der Tight End, der sieht so aus, als würde er mich vielleicht blocken. Ich schieße besser mal auch noch rein. Ah nee, doch nicht. Ja. Touchdown. Ja. Also irgendwie.
Das ist immer halt schwer, weil der Tight End hat es auch gut verkauft. Also
ja, trotzdem irgendwie, vor allem als Veteran Safety kann man sowas auch mal riechen. Naja.
Na gut. Packers jetzt mit 28-10 hinten, bekommen den Ball wieder, driven dann echt schön übers Feld, geben eine schnelle Antwort mit einem schönen Touchdown auf Tonyan. Jetzt steht's 28-17. Zu dem Zeitpunkt denkt man sich als Packers-Fan wahrscheinlich, okay, nur noch 11 Punkte, das ist machbar, jetzt muss die Defense liefern. Und genau das macht sie sogar. Brady versucht im anschließenden Bucks-Drive einen Go-Ball auf Evans zu werfen. In dem Moment, in dem Brady wirft, bricht Adams die Route upfield ab und geht zur Sideline. Aber da hat ihn Brady halt schon upfield geworfen. Also er hat ihn so inside geleadet, upfield, und Evans hat leider die Route abgebrochen und ist nicht weiter upfield inside gelaufen, sondern nach außen. Und damit wirft Brady ihn halt direkt in die Hände vom Packers-Spieler. Ich glaube, er wollte so einen Ball werfen, so einen Throw-Up-Ball, wo er halt sich mit seiner Body-Position vor den Defender setzen kann und vielleicht den Ball fängt. Aber der war einfach direkt in die Hände vom Safety.
Also ich glaube, so einen Ball wollte er prinzipiell gar nicht werfen, weil der war schon echt schlecht und der war auch unter Druck und dann, ja.
Der war, also ich glaube, ja, er war nicht wirklich unter Druck bei dem Pick. Ich habe es mir extra angeschaut, bei den anderen schon. Bei dem hat er eigentlich easy Zeit gehabt.
Dann war es einfach nur schlecht. Ich glaube, es war
echt eine Miscommunication. Ja.
Ich finde, großer Teil war das Adjustment von der Defense. Das war eins zu eins die gleiche Routenkombination und der gleiche Call wie bei dem ersten, dritten Versuch, wo wir darüber geredet haben, dass Evans aus dem Slot die Fly fängt. Ja. Und am Anfang vom Spiel haben sie es verteidigt mit dem Cornerback, der innerhalb von ihm steht, damit sie keine Slants und sie werfen können. Und sie haben es dann umgestellt und die Cornerbacks außerhalb vom Slot gestellt und deswegen musste Evans innen vorbei und musste sie danach wieder rauslehnen und Brady konnte nicht so eindeutig wissen, wo der hinläuft. Ja. Ich fand, es war ein gutes Adjustment von der Defense in der Situation.
Definitiv.
Da haben sie ihn ein bisschen reingebaitet.
Genau, und weil der Safety auch direkt rüber gerusht ist, der den Pick dann gemacht hat. Also selbst wenn Evans so gelaufen wäre, wie Brady dachte, hätte er einen Ultra-Hit abbekommen, mindestens, wenn nicht sogar mehr draus gemacht worden wäre. Sehr schön. Die Packers kriegen also den Ball zurück. Packers nutzen den Pick auch und antworten mit einem schönen Drive. In der Red Zone bekommen sie dann einen Unnecessary Roughness Call gegen Carlton Davis, den Bucks Cornerback. Für mich völlig zu Recht. Er muss einfach nur den Helm oben lassen beim Tackeln. Wie habt ihr die Szene gesehen?
Auf alle Fälle.
Ja, braucht man nicht drüber reden.
Also der schädelt halt.
Ja. Also wenn du einfach die Augen oben lässt, wenn du die Schulter reinhältst, dann callt es halt keiner. Aber wenn du einfach nur die Schulter reinhältst und den Kopf fallen lässt und den am Helm erwischt, völlig zu Recht für mich. Dann sind die Packers damit direkt an der Goal-Line. Bucks spielen Adams one-on-one mit niemandem inside, warum auch immer. Alle blitzen, alle Linebackers und Safeties inside, waren easy Touchdown mit einem Slant auf Adams. Und dann steht es nur noch 28-23. Zu dem Zeitpunkt, was denkst du, Roman?
Ja, das war dann der Moment, wo ich dachte, sie gewinnen das Spiel, nachdem ich schon zweimal dachte, sie verlieren auf jeden Fall.
Das war auch das Gemeine als Packers-Fan, denke ich, dass du nochmal Hoffnung bekommen hast.
In dem Drive sind sie auch mit AJ Dillon, glaube ich, ganz viel gelaufen. Ja. Oder nicht so ganz viel, aber er war die ganze Zeit auf dem Feld und hat irgendwie ausgesehen, als wäre der beste Running Back, den die Packers haben.
Aaron Jones war auch raus zu dem Zeitpunkt mit Injury nach dem krassen Hit, wo er gefumbelt hat.
Aber Jamal Williams hat halt nicht, also die hatten den ganzen Drive, glaube ich, Dillon drauf und nicht Williams. Und sah spritzig aus und wie einfach ein Biest und hat, keine Ahnung, bei seinen Läufen immer zwei Typen noch für 4 Yards mitgeschleppt und so. Also richtig geil.
Ja, war schön. Yes, ja. Wie gesagt, es steht 28-23. Das ist eine Situation, in der du für 2 gehst, weil 5 Punkte bringen dir genauso wie wenig wie 4. Also gehst du für 2, damit es nur noch ein 3-Point-Game ist. Packers gehen für 2 und Equanimeous St. Brown droppt den Ball, weil Sue noch gerade so mit den Fingerspitzen drankommt und deswegen der Ball sich ein bisschen anders verhält, als ihn wahrscheinlich St. Brown einschätzt. Gianni, ich glaube, du hast dazu später noch sogar was zu sagen. Roman, wie hast du die Situation mit St. Brown gesehen?
Ja, ich denke, als NFL-Spieler, dem sein Beruf ist, Bälle zu fangen, darf man auch einen getippten Ball, der einen direkt in die Hände trifft, fangen. Also, das war einfach schlechte Konzentration.
Auch als Deutscher,
ja. Richtig.
Deutscher, der ist Deutscher.
Ärgerlich und nervig.
Ja.
Und unnötig.
Ja, naja. Definitiv, vor allem, weil das ein echt entscheidendes Play war. Die 2 Punkte hätten sau viel ausgemacht in der Situation.
Ich glaube, der Ball hat auch nicht so sehr gewobbelt wie bei anderen Deflected-Bällen, sondern der kam ja trotzdem mit einer Spiral. Deswegen denke ich,
er war auch direkt noch in die Hände. Aber ich finde es halt immer schwer, dann im Receiver, wenn du so einen Ball schon mal bekommen hast, wenn der nur minimal anders kommt, als du denkst, machst du die Finger zum falschen Moment zu, irgendwas. Ich verstehe aber auch das Argument, er ist NFL-Receiver und dass er den haben muss. Na gut, wir gehen weiter. Bucks müssen jetzt antworten. Es steht 28-23, sie haben ewig lang nichts geliefert. Ein bisschen die Führung verballert, führen aber trotzdem noch. Bucks haben jetzt den ersten schönen Drive der zweiten Halbzeit, kommen bis an die 28 von Green Bay, aber dann mit 12:30 im vierten Quarter noch to go, wirft Brady bisschen zu hoch zu Evans über die Mitte. Evans tippt den Ball, weil er versucht, ihn zu fangen und Jair Alexander dahinter pickt ihn. Bradys zweite Interception aus dem Spiel. Ich finde, der Ball war trotzdem catchable und ich finde, Mike Evans muss den eigentlich haben, wenn er hingeht. Also ich habe es mir zigmal angeschaut. Mike Evans, keine Ahnung, warum er den nicht hat. Er war ein bisschen spät dran. Aber ich finde, der Ball ist trotzdem catchable. Und du weißt ja, was mit Tipballs passiert, wenn du ein Receiver bist. Für alle, die nach dem Spiel wie Roman gesagt haben, die Brady hat nichts zu dem Sieg wirklich beigetragen und es war eigentlich der Rest vom Team, der ihn da durchgetragen hat. Ich finde, Brady hat bis zu dem Zeitpunkt eigentlich ein perfektes Spiel gespielt, bis auf den Pick, den er da vorgeworfen hat, aber das war und den der andere gedroppt hat. Es waren zwei schlechte Bälle in dem Spiel bis zu dem Zeitpunkt und davor war er wirklich Elite und hat wirklich, wirklich gut gespielt. Aber jetzt fängt es so langsam an zu crumblen für Brady und die Bucks. Wie war es für dich in der Situation, Roman? Du weißt, du kriegst den Ball zurück, ist noch ewig Zeit.
Ja, genau. Da dachte ich, nochmal so ein Drive und alles ist gut. Und ich fand schon, dass Brady seine Schuld war. Erstens ist er ein bisschen zu spät, also ein bisschen hinter den Receiver und zweitens viel zu, also wenn du Evans überwirfst quasi, dann ist der Ball schon sehr hoch.
Ja.
Ja. Naja. Und dann dachte ich eben, Packers driven wieder übers Feld, scoren und ich bin glücklich und wir gehen in Super Bowl und gewinnen das Ding. Aber ja, es war nicht so.
Genauso habe ich es hier auch stehen. Packers bekommen den Ball zurück. Roman hatte wieder Hoffnung. Ihm geht's gut mit dem 5. Bier in der Hand. Aber die Packers müssen nach dem Sack on 3rd down direkt wieder punten. Jetzt sind die Packers on Defense wieder gefragt und sie spielen einen ziemlich geilen Blitz mit einem Safety. Mir hat das Play richtig gut gefallen. Sie haben den Safety runter in die Box gezogen. Der steht eher wie ein Linebacker gegenüber vom Tackle. Und die Bucks spielen wieder ihre 6-7-Man-Protection. Ich glaube, 5 O-Liner, Gronk auf der linken Seite und Fournette steht links von Brady, aber der Blitz kommt rechts von Brady. Und weil der Safety so schnell ist, muss Fournette eigentlich durch Brady, um ihn noch zu erwischen, macht den Step vor ihn, will rüber und erwischt ihn nicht mehr. Und der Safety ist da, hittet Brady sehr schön. Und Brady wirft, also anstatt den Sack zu nehmen, er hatte niemanden underneath, den er anwerfen kann, so wirft er eine Bombe wieder zu Evans, der wieder gepickt wird. Also jetzt haben wir Bradys dritte Interception. Ich finde, bei der vor allem muss man ein bisschen, also es war wirklich beschissener Ball, aber man muss die Spielsituation sehen. Das ist 3rd and 2 und das einzige andere, was Brady hätte tun können, wäre, also mit der Pressure, die er im Gesicht hat, ist entweder den Ball wegwerfen, er hat aber niemanden underneath, deswegen ist es Intentional Grounding, das würde zu einem Punt führen. Oder du nimmst den Sack und puntest dann. Was Brady macht, er wirft halt einen hässlichen Deep Ball, aber damit gibt er wenigstens Evans noch eine Chance, eine Play auf den Ball zu machen, One-on-One. Wenn sie incomplete ist, hast du 4th and 2 und wenn er picked ist, ist es quasi wie ein Punt, weil es ja eh schon in der Mitte vom Feld waren und die INT war dann auch an der 24. Also Packers haben den Ball an der 24 bekommen. Es war ein sauschlechter Wurf, muss man auch sagen, aber es war trotzdem in der Situation nicht eine furchtbare Decision, so hässlich noch den Ball rauszufeuern, wie es eigentlich aussieht, was ein Rookie machen würde.
Ja, du meinst, mit einem Punt kannst du sie halt vielleicht sogar innerhalb der 10 festnageln, ne? Also das hat schon Vorteile und du weißt
aber
natürlich auch nie,
aber du hast auf alle Fälle den Punt.
Ja, und vor allem, wenn du nicht so einen schlechten Wurf machst, dann, da war ja sonst auch niemand eigentlich direkt in der Nähe. Wenn der Safety dann gut ist, returnt er ihn vielleicht auch noch für 90 Yards und macht einen Touchdown oder was auch immer. Ja. Also, ja.
Ich fand's ganz witzig. Man hat so ein bisschen im Spiel gesehen, dass sie vielleicht Evans und Brady irgendwie keine gute Communication hatten, weil die denken, Brady hat also die haben sicher gesehen, wie viele an der Line stehen und was die Situation ist. Die haben sich wahrscheinlich gedacht, sie blitzen und dann muss Evans einfach wissen, dass er, wenn der Ball kommt, dann kommt er schnell und muss da ein bisschen ready sein und halt zum Ball gehen. Und er hat da gar nicht irgendwie versucht, ich glaube, Shai Alexander hat den Pick gemacht, also der war ja quasi gleich auf mit Evans und er ist halt zum Ball zurück und Evans hat gechillt.
Genau, ja.
Und das halt
Evans
so ein bisschen,
hat viel zu spät geschaut, ja.
Voll. Und in so einer Situation musst du halt als Receiver dann wissen, okay, wenn der Pressure Company halt der Erste, der den Ball bekommen kann.
Kann mir halt vorstellen, dass sie damit nicht gerechnet haben als Receiver, weil die Bucks halt auch bei Pressure das ganze Jahr über recht viel Zeit hatten, weil sie eben immer mit diesen fetten Seven-Man-Protections und sowas spielen. da war es halt genau perfekt die Defense gecallt, dass der Safety von der Seite kommt, wo der Running Back nicht steht, und dann kannst du den gar nicht geblockt kriegen, weil du hast ja auf den auf der Seite keinen. Ja, war auf jeden Fall ein sehr schönes Play von der Defense. Packers jetzt wieder am Ball. Es steht immer noch 28-23. Aber Packers wie auch davor, nach dem Pick davor, machen dasselbe. Spielen eine Five-Man-Protection. Wie immer die Packers eigentlich kassieren den Sack wieder, weil jetzt die Bucks-Defense richtig on fire ist und Bock hat, auch was abzuliefern. Und Packers wie auf den Drive davor, wo sie einen Pick hatten, three and out.
Ja, und das Play-Calling war einfach, also meiner Meinung nach war in den zwei Drives das Play-Calling bescheiden. Also sie haben sehr tiefe Pässe gecallt im Vergleich zum ersten Drive in der zweiten Halbzeit, wo sie auch den langen Drive hatten und dann auch gescored haben. Und wenn du halt nur tiefe Pässe gegen so einen Pass-Rush spielst, dann frisst du halt auch einfach die Sacks dann. Also,
und immer nur Five-Man-Protection und tiefe Bälle gegen einen Pass-Rush, der ultra motiviert ist in dem Moment,
Weiß nicht, was LaFleur sich da gedacht hat, das war einfach nur echt dumm. Also hab ich überhaupt kein Verständnis dafür.
Ja. Sie haben mit den letzten zwei Picks also 6 Plays gehabt und -5 Yards combined gemacht durch die 6. Also du machst 2 Picks und machst 6 Plays und -5 Yards. Das ist halt einfach ziemlich große Mistakes, die du dir nicht erlauben kannst, eigentlich in einem Championship-Game, geschweige denn in den Playoffs. Packers müssen also wieder punten. Und jetzt driven die Bucks auch mal wieder das Feld runter, nehmen dabei 4 Minuten von der Uhr, sind in Field Goal Range und kicken das auch. Jetzt steht's also 31-23. Packers bekommen den Ball und brauchen jetzt also 8 Punkte. Sie sind mit 3,50 auf der Uhr auch schon inside der 30 von den Bucks. Mit 2,22 auf der Uhr haben sie dann First and Goal an der 8-Yard-Line. Und jetzt gehen wir die Plays nacheinander durch. Erster Versuch in Goal von der 8, RPO, die da war. Lazar schaut einfach nicht früh genug. Ich habe keine Ahnung, warum er so spät geschaut hat. Eine RPO ist ja dafür, du machst den Run Fake und dann feuerst du die Slant rein. Ich habe keine Ahnung, warum er so spät schaut. Vielleicht dachte er, hat eigentlich den Run gespielt, kann das sein? Also Lazar hat so gespielt, als würde er nur blocken müssen.
Wahrscheinlich.
Also vielleicht so die QB School, so YouTube-Channel, JT O'Sullivan, der früher in der NFL und NFL Europe Quarterback war, und der hat während der Season schon mal gesagt, die Packers werden vielleicht nur davon verfolgt, dass Rodgers einfach jedes Play audible kann, das er will, und halt, weil er Rodgers es einfach immer Passplay draus macht. Ja. Und der hat bei dem Player, bei dem ersten Play zu Adams schon gesagt, das hat A, Rodgers geaudibled und dann A wieder geworfen, und in den Playoffs soll das nicht funktioniert, im Gegensatz zu dem, wie es in der Season immer funktioniert hat. Und bei dem hat er wohl gemeint, dass Lazard das wohl einfach nicht gesehen hat, dass Rodgers hat sich wieder geordnet, hat irgendein Handsignal gemacht, Lazard hat es wohl nicht gesehen. Und dann war wohl die Communication da nicht da.
Ah, okay. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Beim zweiten Versuch, End Goal immer noch von der 8, überwirft er jetzt Adams, der da war, aber es war wirklich ein tough throw und er ist vorgelaufen, hatte einen Typen, glaube ich, an der Schulter dran und musste dann noch werfen. Also den kann man mal durchaus auch verpassen mit der Pressure, die er den ganzen Tag im Gesicht hat da.
Ich denke, vor allem war wichtig, dass sie den ganzen Tag Pressure hatten, weil in dem Play hatte er eigentlich Zeit und konnte in der Pocket stehen, aber der hat halt einfach schon so viel das Gefühl gehabt, oh, die kommen den ganzen Tag, ich habe gar keine Zeit dafür, dass er ein bisschen Öffnung in der Line gesehen hat und sie gedacht hat, ich muss da jetzt durch, weil ich habe keine Zeit sonst.
Ja, ist nach vorne rechts ohne,
wenn gelaufen. Wenn er nicht gelaufen wäre, sondern einfach den Wurf genommen hätte, als er da war, wäre das Window, glaube ich, schon da gewesen, aber dadurch, dass die Bucks den ganzen Tag so gut gerusht sind, hat er wohl das Gefühl, er muss irgendwie was anderes daraus machen.
Ja, kann gut sein. Ich würde zum dritten Versuch kommen. Wahrscheinlich der kontroverseste von allen. Dritter and Goal an der 8. Rodgers läuft wieder nach vorne und nach rechts dann, bleibt halt hinter der Line of Scrimmage, aber läuft nach vorne von der Pressure weg. Hat niemanden vor sich. Also in dem Moment sagt jeder, warum ist er nicht gelaufen? Weil es war rechts einfach niemand, aber so spielt Rodgers halt einfach nicht. Stattdessen forst er den Ball links zu Adams, der war aber halt in Double Coverage. Also das war wirklich nicht mal close to open. Ich fand die Decision schwer, weil er hat danach gesagt, er wusste nicht, ob, also er dachte, es wäre four down territory. Er dachte, er ist davon ausgegangen, sein Coach gibt ihm den vierten Versuch sowieso. Hätte er das gewusst, hätte er es vielleicht ganz anders gespielt, weil hätte er es gewusst, dass der vierte das Field Goal gekickt wird, wäre er vielleicht sofort gerannt, weil er einfach Bock hat. Er weiß, er muss jetzt, es muss sein, weil du wirfst ja so einen Ball zu Adams, der eine kleine Wahrscheinlichkeit hat, nicht wenn du weißt, der muss jetzt sitzen. Wenn er nach vorne gerannt wäre und er sogar noch eingeholt worden wäre, hätten sie dann vielleicht vierten und zwei gehabt oder so, den würdest du trotzdem eher noch ausspielen, als dass du kickst. So waren sie halt dann in vierten und acht und sie haben halt das Field Goal gekickt, was eine sehr umstrittene Entscheidung war.
Ich muss zugeben, ich habe beim dritten Versuch auch meinen Fernseher angeschrien, warum er nicht selber läuft. Also ich habe so, oft auch! Ich denke, er hat, also in seinem Kopf, glaube ich, war es schon gar nicht so dumm. Er dachte, er läuft so zur Seite raus, zieht dadurch den Linebacker, der Adams covert, mit raus, weil der ihn halt spielen will, und dann wirft er ihn einfach spät rüber. Deshalb glaube ich, also das so war sein Gedanke, dass der Linebacker einfach nie dran geglaubt hat, dass Rodgers selber läuft und einfach Adams weitergecovert hat. Das hat er halt nicht vorhergesehen. Ja. Ja.
Aber ich glaube, das wäre trotzdem die bessere Entscheidung gewesen zu laufen, auch wenn du denkst, dass du den vierten hast, wenn du, also es wäre so wie dieser eine Slant-Touchdown von Adams, den sie auch von der 2-Yard-Linie gemacht hätten, wäre er da gelaufen, hätten 2-3 Yards, kannst du sowohl laufen, kannst einen Slant auf Adams werfen und zur Not kannst du immer noch kicken, wenn du so konservativ spielen möchtest. Aber also ich denke, die beste Entscheidung wäre, egal von den Folgen, dass er da läuft. Auch wenn er nur, weiß was ich, 4-5 Yards bekommst, wäre es dann für die Ausgangssituation vom vierten Versuch, egal was passiert, immer noch besser, als wenn er so einen 50-50-Ball wirft.
Ja. Ja. Kannst du halt hinterher immer sagen, ne?
Ja.
Also,
ja. Easy mit dem Klicker. witzige Side-Fact vielleicht, das war 1:1 der gleiche Play-Call wie bei dem dritten Versuch, bei dem Drive, wo sie es nicht geschafft haben. Es war wieder Adams, der reinläuft und dann upfield geht und Hooks und Corners vom 1er und 3er.
Was mich sau gelangweilt hat in dem Spiel, wo wir vielleicht drüber später ganz am Ende vom Spiel nochmal drüber reden können, warum schaffen es nur die Patriots oder richtig krasse Offense-Coordinator, Trick-Plays für die scheiß Playoffs zu installieren? Wenn du an der Goal-Line bist, warum installierst du nicht ein scheiß Trick-Play, wo du dir sicher bist, es klappt, oder sogar 2-3? Die Packers spielen einfach immer dieselben Sachen, die sie die ganze Saison gespielt haben. Und natürlich war es die Saison über erfolgreich, aber die Playoffs sind nicht die normale Saison. Die Playoffs sind auch nicht deine stinkende Division, in der du spielst, mit nur Kack-Teams, sondern da brauchst du halt auch mal ein Play, womit niemand rechnet.
Ich denke, aus demselben Grund, warum sie beim vierten gekickt haben, statt für einen Touchdown zu gehen. Ja. Weil die halt konservativ, und wenn es in der Regular Season funktioniert hat, funktioniert es auch in den Playoffs. Ich glaube, mit der Mentalität, weil du siehst auch nicht so viel fancy Zeug, also keine Ahnung, so ein, Double Reverse und dann ein Wurf oder so, sowas hast du halt noch nicht viel gesehen von den Packers. Und
Nie. Ja. Also ich finde, Trickplay ist schon total wichtig und geil, aber jetzt so für direkt an der Goal-Line finde ich sie gar nicht so wichtig. Was mich halt einfach ärgert, ist, dass sie wirklich fast nie sich neue Plays einfallen lassen und einfach immer denken, Rodgers macht es dann schon.
Ja.
Rodgers und Adams, und dann haben sie noch 2 Receiver, die so okay sind. Wenn sie jetzt halt wie die Chiefs oder so einfach 4 Nummer 1 Receiver mit Tight End oder halt mit dem Tight End noch haben, wo du sagst, okay, die sind alle, haben Elite Speed und so weiter, dann kann man sowas vielleicht einfach machen und sagen, mein Quarterback ist besser als ihr und ab. Aber man muss halt
nicht mal, das ist ja das beste Beispiel. Das ist ja das beste Beispiel. Nicht mal die Chiefs machen das. Die haben immer an der Goal-Line zig Trickplays mit diesem hässlichen Vorgeschaffele und sonst was, was Andy Reid alles installiert. Ja, weil sie wissen, dass die Goal-Line einfach das Wichtigste ist. Genau daran sind die Packers leider gescheitert in dem Spiel. Dass sie da, wo es gezählt hat, nicht scoren konnten, obwohl sie zig Chancen bekommen haben. Ich würde jetzt noch ganz kurz das Ende abmoderieren von dem Spiel. Es war noch eine komische Entscheidung, weil sie dann gekickt haben. Sie brauchen den Ball zurück. Es war 2:05 auf der Uhr, also 5 Sekunden über der 2-Minute-Warning. Und eigentlich wäre es schlau, den Ball hinten raus zu kicken, weil dann zwingst du die Bucks dazu, dass sie rennen und die Uhr auf die 2 Minuten bringen. Aus irgendeinem Grund haben sie ins Feld gekickt. Vielleicht dachten sie, die Bucks sind so dumm und gehen dann bis zu 2-Minute runter. Die Bucks haben aber was echt Schlaues gemacht. Sie sind bei 2 Minuten und 2 Sekunden einfach aufs Knie gegangen, damit sie den ersten Versuch so spielen können, dass die Backers nicht wissen, was kommt. Weil mit nur noch 2 Sekunden auf der Uhr kannst du auch einen Pass callen und kommst trotzdem zu 2-Minute-Mark. Genau das haben dann die Bucks auch gemacht und werfen einen 9-Yard-Route und so steht's halt 2nd and 1 anstatt so ein hässlicher Run, den eh jeder kennt. Und dann steht's halt 2nd and 10 anstatt diesen 2nd and 1 jetzt. Dann kam eine noch witzige Entscheidung. Die Packers gehen absichtlich offside. Das war sehr clever. Damit gibst du zwar automatic first downs, aber das hätten sie wahrscheinlich eh bekommen und dann noch mehr Versuche gehabt. So haben sie dann einfach 2 Runs und dann kommt nochmal eine strittige Szene. Zwar ein sehr klares Pass Interference und ein klarer PI-Call, aber in demselben Play hast du auch ein Holding vom Tackle von den Bucks und du hast das ganze Spiel über eine Ref-Crew, die nichts gepfiffen hat, was Holdings angeht. Und die Flag kam so unendlich spät rein. Der Ref stand einfach da, wartet 5 Sekunden und wirft dann noch eine Flagge. Die war komplett offensichtlich, die Flagge. Er hat ewig weit an sein Jersey gezogen, also du musst es eigentlich werfen. Aber warum machst du als Ref so einen riesen Trara raus, damit du auch noch auf jeden Fall Gesprächsstoff damit lieferst? Als Packers-Fan muss es grausam gewesen sein.
Vor allem, warum pfeifst du es nicht consistent und das ist immer gleich? Also, ich hasse dieses an Schiedsrichterentscheidungen rummäkeln, weil, ganz ehrlich, wenn du einfach besser spielst, dann gewinnst du und die Packers hatten genug Chancen zu gewinnen. Also, ganz ehrlich, also wenn Brady 3 Picks wirft und du davon genau 3 Punkte oder was machst, aus diesen 3 Picks ist ja lächerlich.
Leider.
Aber, auf jeden Fall. Ja, man soll es halt einfach, wenn sie es schon die ganze Zeit laufen lassen, auch gegen die Packers, wo Rodgers ja auch vor der Halbzeit die Interception geworfen hat und so. Und später war auch einmal beim 3. Versuch oder was, war es noch so ein Holding, wo sie eben dann nicht mit dem Drive weitergehen konnten und vielleicht mal scoren. Dann. Also,
ich kann mir vorstellen, dass sie davor ausgemacht haben oder den Call bekommen oder was auch immer, dass sie es halt laufen lassen sollen, wie es oft in den Playoffs ist. Du lässt sie einfach spielen. Aber der war einfach so offensichtlich, dass der Ref dann noch nachgedacht hat, okay, ich muss den werfen, weil dieses Jersey, der hat einfach das halbe Jersey in der Hand und vielleicht war es das, aber es war auf jeden Fall more painful, kannst du es einem Packers-Fan nicht machen. Meine biggest takeaways aus dem Spiel, also die biggest key factors für mich waren, dass die Bucks, wie sie auch schon seit der Hälfte der Saison umgestellt haben, immer mit 6-7-Man-Protection spielen und dann, wenn sie 6-7-Man-Protection spielen und Brady Zeit hat, auch tiefe Bälle werfen, also wirklich versuchen, was draus zu machen. Die Packers spielen auch ab und zu eine Six-Man-Protection in dem Spiel, aber dann werfen sie halt Dump-Offs und es ist nichts Tiefes designed aus irgendeinem Grund. Oder die Packers spielen eine Six-Man-Protection mit dem Running Back, was für mich so eine Five-and-a-Half-Man-Protection ist, weil der Running Back halt nicht wie Gronk ist. Gronk spielt eigentlich seit der Hälfte der Saison 75% O-Line, damit sie 6 O-Liner auf dem Feld haben. Das war für mich riesig, weil dadurch einfach der Packers Pass Rush komplett nichtig war und auf der anderen Seite einfach die Mistakes von Green Bay, die du dann irgendwann, wenn es so viele sind, wie wir durchgegangen sind, nicht mehr gut machen kannst.
Ja.
Gut.
Da ist nichts hinzuzufügen.
Damit der Roman sich noch ein bisschen besser fühlt, letzter Punkt. Gianni, wo wären die 49ers dieses Jahr, wenn sie Brady gesigned hätten?
Genauso weit wie Brady jetzt wäre wahrscheinlich.
Ja, glaube ich auch. glaube ich halt wirklich auch. Fand ich aber ein witziges Gedankenspiel. Ja, schön. Roman, ich würde dich erlösen und wir gehen zum nächsten Spiel, oder?
Ja, genau. Das habe ich mir noch, also ich habe mir auch das Packers-Spiel nochmal angeschaut, weil ich dumm bin und aber
auf Schmerz stehst.
Jetzt habe ich mir dann das Bills-Chiefs-Game nochmal angeschaut. Ich versuche es ein bisschen schneller zu machen als Leon.
Gerne, ja.
Ich habe auch das Drive for Drive, bin ich das nochmal ordentlich durchgegangen. Die Bills hatten erst den Ball und sind passabel übers Feld gegangen, hatten 4th and 1 mal, hatten ein richtig schönes Play, so eine, es war eine Run-Run-Option, also der Running Back hatte die Option zu laufen, also Allen hatte die Option, selber zu laufen, den Ball abzugeben oder dann noch zu passen, so eine Triple-Option. Die war ganz schön, das haben sie später auch nochmal gespielt, das Play hat dann auch nochmal funktioniert. Da haben sie converted und am Ende hat Allen dann auch noch fast einen Pick geworfen im Drive und sie haben mit einem Field Goal abgeschlossen, waren 3-0 vorne. Alles gut. Die Chiefs hatten einen 3-and-out weil Hill einen wide open Corner, glaube ich, ist er gelaufen, war wide open, hat einfach den Ball gedroppt. Sonst wäre es vielleicht sogar Touchdown gewesen. Haben sie gepuntet. Dann im dritten Drive hat Josh Allen, der krass unter Druck war, einen ewig tiefen Sack genommen. Dann haben sie punten müssen. Und der wurde gemacht von Hartman. Und die Bills hatten einen Ball an der 3 und haben einen Easy-Peasy-Touchdown gemacht. Dann war es schon, den Extrapunkt haben sie dann übrigens verfehlt. Ja. Dann war es schon 9-0.
Fand ich witzig in der Situation, es steht 9-0 und niemand sitzt daheim und hat irgendwie Bedenken, dass die Chiefs das nicht nochmal spannend machen. Also ich glaube, jeder sitzt daheim und denkt sich, ja gut, aber was macht ja auch nicht viel aus.
In der Situation dachte ich mir schon, dass mein Pick von den Bills falsch sein wird, weil Mahomes überhaupt nicht so ausgesehen hat, als hat er Turf-Tow oder irgendwas. Der sah einfach
lebendig aus. Der sah wirklich aus. Ja. Okay, mach gern weiter.
Ja, dann den nächsten Drive habe ich den Kelce-Drive genannt. Der hatte nämlich in dem Drive 6 oder 7 Targets, was schon echt viel ist für einen Drive allein. Da hatten sie auch einmal 4th-and-1 und hatten eine ganz geile Conversion auf Williams, auch ein kurzer Pass, und hatten dann mit Hartman einen Touchdown. Da war es schon 9-7. Dann haben die Bills wieder den Ball bekommen. Erst hatte Singletary einen Drop, also das war, die Chiefs haben geblitzt wie blöd und es war eigentlich ein ganz geiles Play, der ist einfach aus dem Backfield rausgesneakt und Allen hat ihn so hochgeloppt und er hat ihn einfach völlig unbedrängt nicht gefangen. Das war ein bisschen bitter, weil er hätte auch locker einen First Down gemacht, das hätte auch ein richtiges Big Play sein können. Dann hat Allen einen Sack genommen, weil wegen dem Druck, dann haben sie gepuntet und dann dachte ich mir schon, oh shit. die Chiefs bekommen wieder den Ball. Und genau just dieser Hartman, der Gute, bekommt einen Reverse und läuft einfach für über 50 Yards mit dem Ball.
Das war verdammt schnell.
Was ich an dem Play so krank fand, bis er bei den O-Linern, bei einem Tackle und einem Guard, die rausgepult sind am Anfang, angekommen ist, hatte er schon 30 oder 40 Yards, so weit waren die downfield. Also die Bills Defense hat völlig overpursuited auf die eine Seite und es war dann niemand mehr auf der Backside, das war völlig krass.
Ich fand krass, wie man den Speed von Hartman mal in der Situation gesehen hat. Man hört immer von dem Speed von Hartman, bla bla bla, aber ich finde, man sieht ihn nicht so oft, aber da hat man gesehen, er ist wirklich angry gelaufen. Vielleicht hat er da noch einen Second Gear gefunden, den er sonst nicht immer benutzt, weil er weiß, er ist so oder so schnell. Aber da war der so brutal schnell, dass er wirklich jedem davon gelaufen ist und jeder konnte sehen, wie verdammt schnell der war.
Ja, hat ausgesehen wie in der Regular Season, als er ein oder zwei Punt Return Touchdowns auch hatte. Also
genau, schon da sieht man es auch immer schön. Ja, ja.
Und danach hat dann einfach Williams eine Art 8-Yard Rush Touchdown gemacht. Und wir sind auch schon im zweiten Quarter übrigens angekommen. Hälfte zweite Quarter, zweites Quarter ist jetzt. Williams übrigens der beste Running Back bei den Chiefs. So Darrell Williams hat auch, also Clyde Edwards-Hilaire hat auch ein paar Snaps genommen und so, sah auch nicht schlecht aus. Sieht ein bisschen explosiver vielleicht noch aus, aber Williams ist auf jeden Fall physischer und war der geile Running Back an dem Tag. Ja. Le'Veon Bell war einfach, weiß nicht, nutzlos.
Non-factor. Ja. Aber Hilaire war bis letzte Woche verletzt, also ich glaube, an sich ist das schon der bessere Running Back.
Ja,
und Le'Veon Bell ist ja eh nur zum...
Situation vielleicht nicht, aber...
Ja, und Le'Veon ist ja eh nur zum Ring-Chasen dahin gegangen. Also passt ja.
dann haben die Bills wieder den Ball bekommen. Es war 9-14. Und dann hätte Allen fast seine zweite Interception geworfen. Das war auch eine richtig dumme Entscheidung. Da sind wir in der Gruppe auch ein bisschen kurz eskaliert. Es war Cover 2 von den Chiefs. Und es war eine Go-Route außen und ein Dump auf unten drunter. Und der Cover 2 Corner hat es wie Cover 2 gespielt, ist dann aber mit dem Receiver auf der Go-Route einfach mitgegangen. Und Allen hat sich irgendwie dafür entschieden, dass er den trotzdem wirft und hätte dann fast die Interception geworfen. Nur weil der Corner nicht fangen kann, hat er Glück gehabt. Habt ihr da was zu sagen? Noch eine Analyse oder?
War gut vom Corner, war ein guter Change-Up und einfach vom Allen hat wahrscheinlich Breesnap schon das Richtige gesehen, also die two high safeties und sie gedacht, nice, wieder eine Cover 2 von den Chiefs, die sie gerne und oft spielen und der Cornerback hört sehr weit unten, hat wahrscheinlich gedacht, okay, den Wurf nehmen wir jetzt, weil das ist sicher da. Und der Chiefs DB hat halt gut gespielt und Allen hat nicht adjusted, dass er was anderes Post-Snap gesehen hat wie Pre-Snap.
Aber dann, es war schon witzig, weil er wirklich 1:1 aussah wie ich beim Flag Football, wenn ich Quarterback spiele, weil ich nehme mir halt einfach eine Route, die ich davor sehe, und egal wie die Defense spielt, ich werfe halt dann dahin. Ist mir halt egal. Und genauso sah das in der Situation halt auch aus. Er hatte Bock, dahin zu werfen, und dann wirft er ihn einfach dahin, und ja, sah witzig aus.
Ja, auch krass einfach, was der DC von den Chiefs da mal wieder gemacht hat, ne? Allen war ständig unter Druck. Und auch mit solchen Change-Ups bekommt er ihn, weil er genau weiß, okay, Allen, der hat Bock, dann zu Pre-Snap, wenn er das sieht, dann entscheidet er sich, wahrscheinlich hat er in der Saison schon gesehen, entscheidet er sich, das Ding einfach zu werfen. Und so hat er das dann ausnutzen wollen. Auf jeden Fall.
Apropos Druck. Ja. In diesem Game war Allen der meist gepressureste Quarterback in jedem Playoff-Spiel, seitdem man das aufgezeichnet hat. Also ich glaube,
er auch war so ausgesehen.
Bei 54% der Snaps war er einfach unter Druck, und das hat man halt auch gemerkt im ganzen Spiel.
Richtig, ja, krass.
Richtig überfordert in dem Spiel.
Ja, dann hatten sie einen dritten Versuch eben in dem Drive noch, und er hat einfach Diggs auf einer kurzen, also so ein Hook-mäßig, Hook-out irgendwie einfach völlig überworfen. Auch weil der Corner relativ nah dran war, war ganz gute Coverage. Und dann haben sie wieder gepuntet. Steht immer noch 9:14. Mahomes bekommt den Ball, macht was absolut Verrücktes in der Pocket, weicht drei Rushern aus irgendwie und bombt einen raus für 40 Yards zu Hill. Danach haben sie zweimal so eine In-Out-Route, so eine Wiggle-Route von Kelsey geworfen für 30 Yards. Und dann hat Clyde Edwards-Hilaire seinen Rush-Touchdown bekommen. Und dann stand es halt auch schon 9:21, ne? Dann ging es auch stark auf die Halbzeit zu. Und die Bills hatten eben den Ball. Und Allen hat auch wieder völlig, also wie Mahomes im Drive vorher, völlig krass drei Rusher aussteigen lassen und hat irgendwie nach einem ewig langen Scramble Drill den Backup Running Back Yeldon getroffen und hat damit ein paar Yards gemacht. Dann ist er selber noch gelaufen. Der ist übrigens in dem Spiel auch sehr gut, sehr viel selber gelaufen. Hätte er vielleicht noch mehr machen sollen. Und dann waren noch 12 Sekunden übrig auf der Uhr und sie waren an der 2-Yard-Linie. Es war halt wahrscheinlich Vierter und Goal dann, ne? Und sie haben einfach ein Field Goal geschossen. Und da frage ich mich, wieso geht man für 12:21, wenn doch du gegen die Chiefs spielst? Also, das finde ich, also noch viel unverständlicher, und ich würde vom Trainer erwarten, dass er einfach dafür geht.
Vor allem in der eigenen Hälfte hat er ja auch schon einen Fourth Down ausgespielt, und dann, wenn du 2 Yards vor der Endzone bist, da kannst du den auch mal probieren. Ich meine, du bist in den Playoffs, und die einzigen Niederlagen, die die Kansas City bekommen haben, war da, wo sie krass outscored wurden und nicht war, wo die Defense gehalten hat. Deswegen musst du eigentlich aufs Touchdown gehen und nicht auf konservativ spielen.
Ja, und was bringt einem 12:21? Das finde ich ein bisschen lächerlich.
Ja, vor allem, wenn du weißt, gegen wen du spielst.
Ja, auf jeden Fall, dann haben sie das geschossen, 12:21. Die Chiefs bekommen nach der Halbzeit auch noch den Ball, wo man sich dann nur fragt, wow. Ja, dann der nächste Drive, den habe ich den Hill-Drive genannt, weil er 5 Targets bekommen hat. Was für Tyreek Hill schon echt krass ist, dass er in einem Drive 5 Targets bekommt. Da haben sie dann nur ein Field Goal draus gemacht nach einem Mahomes-Sack und haben dann 12:24 stand es dann. Die Bills hatten einen sehr schönen Drive eben wieder und hatten aber wieder geisteskranken Pressure auf Allen. Also ich habe hier auch rausgeschrieben, ohne den Stat zu kennen von Ale, dass er 50% aller Dropbacks auf jeden Fall Pressure hatte. Haben aber beim 4. und 3, auch in der Red Zone, sind sie nicht dafür gegangen, sondern haben das Field Goal geschossen. Wo ich mich frage, Alter, 15:24, cool. Du weißt schon, dass du gegen Mahomes spielst. Warum? Das fand ich, also war einfach von McDermott, glaube ich. Ich weiß nicht, er hat halt gedacht, seine Defense hat bis jetzt was ganz gut gemacht. Aber ich glaube, dass er halt gedacht hat, seine Defense hat die Chiefs gestoppt und nicht, dass die Chiefs sich eigentlich meistens nur selbst stoppen. Die Chiefs, das war dann im nächsten Drive gleich das erste Play, oder das zweite Play nach einem Mahomes Scramble war der Tyreek Hill Slant, den er gefangen hat, aus dem er dann 90 Yards gemacht hat und die ganze Defense hat stehen lassen. Das war ein richtiges Hour-Play. Und ja, dann haben sie direkt den Touchdown gemacht auf Kelce mit einem ganz schönen Play. Das haben sie auch in der Regular Season schon ein paar Mal gespielt. Mit diesem Mahomes rollt leicht nach rechts raus und wirft diesen Unterhandpass zu Kelce, der einfach rüberkommt und einen Touchdown macht, wie als Running Back fast.
Das macht sau Spaß anzuschauen an den Chiefs, weil es teilweise einfach aussieht, als würdest du mit Homies auf dem Sportplatz stehen und dir irgendwelche witzigen Plays ausdenken.
Ja.
Oder als hättest du einen Quarterback, der nicht so gut werfen kann und wirft dann so ein Unterhand-Ding, deswegen designst du das. Ich find's richtig geil, sowas auch einfach in der NFL zu sehen, auch wenn es immer klappt vor allem.
Und dann stand's 15-31 und du fragst dich, hätten wir nicht vielleicht die Field Goals sein lassen sollen und lieber Touchdowns gemacht? Ich habe mir ja dann auch aufgeschrieben, dass das sagt Sims immer, die Bills haben eigentlich echt gut mitgehalten, aber sind 31-15 hinten. Warum? Naja, die Chiefs scoren Touchdowns und die Bills nur Field Goals.
Ja.
Und das, ja.
Killt dich irgendwann, ja.
Das definitiv. Killt dich. Und damit kommen wir auch schon ins vierte Quarter. Da haben die, ja, nimmt Allen wieder einen richtig tiefen Sack, weil keiner frei ist und er ewig lang rumscrambled.
Das nennt man auch den Josh Allen Special. wobei es in dem Spiel echt unfair ist, das zu sagen, aber es ist leider ein Josh Allen Special.
Er rettet dann nochmal den Drive, indem er Beasley mit einem richtig kranken Laserbeam für, keine Ahnung was, 20 Yards hittet, auf, einfach aus dem Slot irgendwie. Dann ist 4th-and-1 und da gehen sie dann dafür. Und haben auch ein schönes Play, spielen mit McKenzie, so ein Speed Sweep. Der bekommt direkt den Ball hinten rum und geht easy peasy fürs First Down. Dann das schlechteste Play von Allen wahrscheinlich, also nach gefolgt von seinem Besten. Der hat dann einen richtig geilen 20-Yard-Rush direkt drauf und hat dann einen Pick geworfen. Der Pick war ja schon dumm, aber ich weiß nicht genau, inwiefern seine Schuld. Das war bei einer RPO. Und ja, es war auf jeden Fall, würde ich sagen, der Passlook. Und der Receiver war dann aber einfach nicht frei. Gianni, kannst du dich noch daran erinnern?
Nee. Den sind wir auswendig im Kopf.
Okay.
Aber ich finde, das war einfach so das Topic of the Day, dass die Bills einfach keine Separation generieren konnten. Also ich glaube, ich habe keine Route im Kopf, wo der Typ wenn sie mal Man-to-Man gespielt haben, seinen Typ irgendwie geschlagen hat, sondern man hatte den ganzen Tag das Gefühl, sie haben gepressured und trotzdem war einfach niemand frei. Und mal, sag mal, bei einer Defense, die viel blitzt, muss man halt sein Matchup finden, weil du kannst nicht alles covern, wenn du viele Leute bringst, aber bei den Bills wurde einfach keiner frei, aber wenn jeder nur einen Spieler hatte, so ungefähr. Das war ein bisschen frustrierend.
Und das war undankbar für Josh Allen, ja. Also die Receiver waren ja wirklich, die DBs waren wie an sie dran geklebt, so gut haben die gecovert. Also so sah es wirklich das ganze Spiel lang aus. Und dann muss Josh Allen hinten rumrennen wie ein Bekloppter, damit er irgendwie Zeit findet, dass irgendwie ein Broken Play entsteht. Das war ihre Offense, das Spiel übergefühlt.
Ja.
Genau. Dann haben die Chiefs versucht, nur noch die Zeit runterzulaufen. Ich habe es den Williams-Drive genannt, weil der hatte da, glaube ich, 6 oder 7 Targets, sondern also paar Rushes und auch paar Catches, also Touches halt, genau, danke Johnny. und dann hat Kelce noch den Deckel drauf gemacht mit seinem Touchdown, da war es 15-38 bei Bills. Dann hatten die Bills noch einen echt super geilen Drive, Allen ist selber gelaufen und haben noch einen Touchdown gemacht, haben dann eine Two-Point versucht, die nicht geklappt hat, die gepickt wurde. Dann war es 21-38, aber es war eigentlich eh schon alles zu spät. Haben sie tatsächlich noch ihren Onside-Kick recovered. Der war echt schön auch gekickt, muss man sagen. Sind dann nochmal
seit über 15 Jahren.
Sind dann nochmal übers Feld gekommen. Ja, der letzte war gegen die Packers, haha. Und das war nicht seit 15 Jahren alle, oder? Das kann nicht sein.
Nee.
Gegen die Packers wurde das letzte Mal einer recovered vor 8 oder so.
Ja.
Genau. Dann haben sie eben den Onside gemacht, da war dann leider nicht mehr wirklich was machen können. Und Allen, der Hund, wurde dann nach dem Sack einfach noch einen D-Liner einen Ball ins Gesicht geworfen. Er hat sich dann aufgeregt und wurde dann übelst von einem von seinen O-Linern umgeräumt. Das war richtig geil. Da gab's noch ein geiles Gemenge und ein Gerangel. Das fand ich noch schön als Ende. und spricht ja, auch ein bisschen für Allen als Competitor, dass er das sowas nicht auf sich sitzen lassen kann.
Ja, voll. Ja. Ich dachte mir in der Situation, Alter, bist du ein Wichser? Ich wäre so angepisst an der Defense-Stelle, aber ich dachte mir auch, wenn ich mit dem Typen Offense spielen würde, fände ich saugeil einfach nur, wie petty und competitive er ist. Und das, wenn du die Interviews von Josh Allen anschaust, der ist halt auch einfach genauso. Und das ist schon geil, mit dem zusammenzuspielen.
Ja, zusammenfassend denke ich, hat vor allem das Chief Defense Play Calling einfach viel ausgemacht und das Scheme. Und die nicht ausgespielten vierten Versuche, wo sie dann Field Goals geschossen haben, da hätten sie vielleicht auch den Druck ein bisschen auf die Chiefs erhöhen können. Weil wenn die Chiefs nicht mal einen Druck haben zu scoren, dann ja.
Steht ihnen die Welt offen. Ja, definitiv. Ich finde es ziemlich beeindruckend, dass es wie letztes Jahr eigentlich läuft, dass die Chiefs-Defense zum richtigen Zeitpunkt wieder richtig hot ist. Also die beiden Playoff-Spiele waren sie verdammt gut und sind jetzt wieder genau zum richtigen Zeitpunkt da und machen Big Plays und spielen richtig, richtig guten Football.
Ja.
Man sollte vielleicht noch ein bisschen drüber reden, weil wir vorhin gesagt haben, Mahomes sah richtig fit aus. Ich glaube, das Chiefs-Play-Calling hat den ganz schön fit aussehen lassen. Er ist weniger selbst gelaufen, als er sonst gemacht hat. Und ich habe mir vorhin nochmal den Passing-Chart von dem Spiel angeschaut. Es sind ungefähr von seinen 40 Bällen 10 nach links. Und da war einer davon dieser Pass auf Hardman, dieser Screen, der schnelle. Und der eine dieser auf Kelsey, der wide open war. Und sonst haben sie alles nach rechts geworfen. Und kaum Bälle über 20 Yards sind alles aus RPO-Looks und schnellen Pässen. Also die haben ihm ganz schön geholfen, dass er einfach gar nicht so Druck auf den Zehen aufbauen muss. Seitdem, also super, wie sie es umgesetzt haben, war wahnsinnig guter Gameplan. Und muss man erstmal schaffen, dass man bei einem Quarterback, der eine Seite vom Spielfeld sich schwerer tut, dass du dem trotzdem so gut aussehen lässt und so viel Stats damit machst. Also ihm auf alle Fälle geholfen. Also ich glaube, er war nicht bei 100%.
Nee, das hat man ja auch gesehen, nachdem er mal ein bisschen gescrambled ist, ist er immer ausgehumpelt, weil es halt einfach so schmerzhaft ist. Aber er hat halt in-game, hat er nicht so ausgesehen, als würde es ihn beeinträchtigen. Als wäre es wirklich nur Schmerzen und als könnte er einfach normal spielen.
Und er hat eine riesige Spritze wahrscheinlich vor dem Spiel bekommen. Zu dem, was der Gianni mit der Throwing-Chart noch gesagt hat, ich fand einen krassen Stat. Mahomes hat in beiden Playoff-Games, glaube ich, einen Deep-Ball-Attempt, also einen richtigen Deep-Ball. Und das geht bei den Chiefs jetzt nicht nur wegen der Injury so, sondern die haben seit dem Raiders-Spiel in der Mitte der Saison, wo die Raiders einfach gar nicht gepass-rushed haben und alles nur noch gedeckt haben. Und auch die anderen Teams haben sie so gespielt, dass sie wenig pass-rushen und wenig blitzen und alles tief verteidigen. Seitdem haben die Chiefs ein bisschen umgestellt, haben ihr Run-Game, haben daran gefeilt und haben vor allem an ihrem Short-Passing-Game gefeilt. Und jetzt siehst du, wie krass die sind, weil das Deep-Ball-Game ist ja trotzdem immer noch da. Also wenn sie das brauchen, können sie es immer noch auspacken, aber sie haben jetzt halt ein Run-Game und ein Short-Passing-Game, was verdammt gefährlich ist. Und so schenkst du halt auch einfach 38 Punkte in den Playoffs aus.
Also Mahomes hatte in dem Spiel eine Completion über 15 Yards.
Genau, und in dem Spiel davor, glaube ich, gar keine in dem ersten Playoffspiel dieses Jahr.
Also er hatte zwei Incompletions über 15 und die eine auf Hill, die halt Hill gedroppt hat, das war ein perfekter Ball, den gewinnt. Aber auch von den Attempts, die sie gemacht haben, sie haben viermal einen Target über 15 Yards gehabt.
Ja.
Und das hat der Mahomes und Und was ich auch ganz spannend fand, sie haben wohl richtig krass, also die Chiefs sind wahnsinnig gut im Self-Scouting, dass sie ihre eigenen Fehler ausmerzen und ihre eigenen Schwachstellen. Es gab nämlich von Mahomes, glaube bei ein paar dritten Versuchen hat er seinen Drop nicht tiefer als 8 Yards gemacht, wo wir also drüber geredet haben, wie sie den jetzt rushen. Und bei Downs and Distances, wo er so tief gedroppt ist, haben sie immer gechippt, also einen Tight End gehabt, der die Edge-Pressure wegnimmt und einen Running Back auf der anderen Seite. Sodass die D-Liner nicht einfach außenrum Gas geben konnten und den direkten Weg nehmen konnten. Also die haben so ja gesehen, gewusst, was seine Schwäche ist und ihm da jetzt rausgeholfen. Und das machen also wahnsinnig gut gecoacht auf alle Fälle. Sehr schön anzuschauen.
Also was alles im All. Ja, sag ruhig
zu,
alle.
Also zu den Chiefs möchte ich noch hinzufügen, dass der Spagnolo richtig krass die Defense umgekrempeln konnte. Also ihr geht jetzt zwar nur auf die Offense drauf ein, aber zum Beispiel 2018, da war noch der alte Defensive Coordinator dort, da haben sie eigentlich wegen der Defense das Spiel verloren, das war die Offside von DeFord, als der drüber gesprungen ist, und 2019, wo die den Super Bowl gewonnen haben, kam dann der Spagnolo, der Defensive Coordinator, und er hat die Defense eigentlich mit den fast denselben Mitteln so viel besser gemacht. Also 2018 waren sie die schlechteste Defense von allen Playoff-Teams. Und inzwischen sind die auch richtig gut und richtig stark geworden, die Defense. Also nicht nur auf der Offense sind sie non plus ultra, sondern auch auf der Defense werden die immer besser.
Ja, da haben wir in der einen Folge schon drüber geredet, wo wir über die Packers-Defense geredet haben, die ein sehr kompliziertes System haben, die spät richtig gut wurden. Das war Spagnolo letzte Saison, der, ja, als das System mal verstanden wurde von allen Spielern, auf alle Fälle ein wahnsinnig gutes System ist.
Sehr schön. Ich würde abschließend noch sagen, ich finde, es waren beides verdiente Siege und die sind verdient in den Playoffs. Mir gefällt es im Super Bowl. Mir gefällt das Matchup sehr gut und dazu werden wir, glaube ich, noch eine komplette Episode nächste Woche machen. Wir sind schon ziemlich lang, weil wir jetzt die beiden Spiele mal wirklich aufgedröselt haben, aber es hat mir echt Spaß gemacht. Ich hoffe, die Zuschauer konnten auch einiges dazulernen. Wir machen jetzt noch unsere Shards of the Week und da würde ich den Gianni bitten anzufangen.
Ja, wir haben ja vorhin schon drüber geredet, den Drop von Quindamir St. Brown, unseren Deutschen. Man kann drüber streiten, war der getippt, war der deswegen schwierig, aber wir haben es ja eh schon zerbröselt, als NFL-Spieler muss man den fangen. Und ja, für mich war vor allem Shard of the Week nicht, weil er gedroppt hat, sondern weil die Situation so entscheidend war. Also der Unterschied zwischen 3 Punkte und 5 Punkte ist halt einfach riesig. Und vielleicht hätte sie dann Le Fleur gedacht, okay, geh beim vierten jetzt dafür, weil ich schaffe den Touchdown und den Extra-Punkt-Kick geht dann auch, aber wenn ich dann nur die Two-Point-Conversion brauche, vielleicht hat er das Gefühl gehabt, das sind halt 2 Plays am Stück, die wir jetzt machen müssen, das traue ich mir nicht und so hätten sie vielleicht da die Spiele einfach anders callen können. Und vor allem die Situation so big und deswegen ist mein Shard of the Week.
Ich weiß nicht, ob sie es bei Rand schon mal erwähnt haben, aber der ist auch Deutscher. Gut, Roman, du darfst.
Mein Shard of the Week ist leider Gottes ein Packers-Spieler und ein Packers-Coach. Und zwar ist es Kevin King, der nicht sein bestes Spiel hatte aus seiner Karriere und jetzt auch Free Agent ist und sich mit dem Spiel wahrscheinlich auch die Chance auf einen guten Vertrag ziemlich vermiest hat, weil er hat die ganze Saison eigentlich gut gespielt, bis auf das. Zusätzlich der Defensive Coordinator, der ihnen halt auch dann in solchen Key Situations nicht irgendwie geholfen hat. Wir haben bei den Chiefs jetzt schon drüber gesprochen, dass sie einfach für die Bills speziell geile Plays hatten, um ihre Offense zu stoppen. Und sowas hatten die Packers einfach nicht. Zu wenig. Schade.
Yes, mein Shard of the Week sind all die Leute, die jetzt rauskommen, nachdem Brady wieder im Super Bowl ist und sagen, dass Bill Belichick nur wegen Brady gut war und Brady war das System. Die Patriots hatten dieses Jahr so wenig Cap Space, dass sie Cam Newton nur noch $1 Million?
Minimum, ja.
Sie hatten kein Geld mehr, sie haben gar kein Geld mehr, weil all ihre Spieler, die eigentlich Leistungsträger an der Defense sind, dieses Jahr nicht gespielt haben. Man konnte ja Opt-out machen und sagen, ich will wegen Corona nicht spielen. Und was mit Championship-Teams passiert, was so geil ist an den Patriots, die gehen für ein Championship, wenn sie wissen, dass ihr Team so gut ist. Also die gehen für ein Super Bowl. Das heißt aber auch, dass du jetzt Leute bezahlst und die ganze Salary in die Zukunft ablädst. Und wie die Saints jetzt wahrscheinlich nächstes Jahr merken werden, dass du eine ziemliche Scheißsituation mit deinem Salary Cap hast. Deswegen konnten sie auch nicht Brady behalten und ihm noch viele neue Spieler holen, weil du nicht das Geld dafür hast. Und das Team ist auch nicht dafür ausgelegt. Du hast alles rausgeholt, was ging aus dieser Zeit, hast 2 Super Bowls geholt. Und es ist eigentlich nur nett, Brady gegenüber dann ihn noch ziehen zu lassen, weil du ihm einfach, du konntest ihm gar nichts mehr bieten bei den Patriots. Und jetzt mit der ganzen Situation steht Bill Belichick da, spielt mit einem Quarterback, der seit der Hälfte oder seit 4 Spielen in der Saison keine Schultern mehr hat und nicht mehr werfen kann. Die gehen 7-9 und sind fast in jedem Spiel competitive, ohne ihre ganzen Defense-Spieler mit lauter Injuries. Das war so ein Kack-Team. Jeder andere Coach hätte da eine 2-Win-Season draus gemacht. Belichick macht trotzdem eine 7-Win-Season und ich hoffe, er kriegt bald wieder einen Quarterback, und dann watch out für all die Leute, die jetzt sagen, Belichick war all die Jahre nur Brady. Es war immer schon eine geile Marriage von beiden zusammen. Ale, du darfst noch?
Also mein Chart of the Week trägt auch grün-gelb. Und zwar auf der Offense-Side jetzt. Und zwar
schon wieder Steelers.
Matt LaFleur, dass der halt keine Eier gezeigt hat bei dem Fourth Down. Dass wenn er da sozusagen nicht konservativ gespielt hätte, dann hätten sie wahrscheinlich eine größere Chance gehabt auf den Sieg. Und ich denke, wenn du letztes Jahr schon verloren hast im NFC Championship Game und du stehst wieder da mit dem Rücken zur Wand, dann gibst du einfach, also dann musst du alles riskieren. Und da hilft es dir auch nichts, dass du sagst, du hast konservativ gespielt und verlierst es dann trotzdem, sondern da geht's eher darum, weil du aggressiv spielst, kannst du es immer noch gewinnen, oder weil du aggressiv spielst und du hast leider verloren, dann ist dir niemand böse. Aber wenn du sozusagen sagst, dir das anschaust, letztes Jahr nicht gewonnen, dieses Jahr konservativ gespielt und nicht gewonnen, da denke ich, das ist schon ein relativ großer Schad. Also da hätte ich mehr Aggressivität gesehen. Also hätte ich gern gesehen.
Sehr schön. An der Stelle wollten wir eigentlich noch die Seasonal Award dranhängen, also unseren Defense Player of the Year, unseren MVP. Wir sind jetzt aber so lang geworden mit den Game Reviews, dass wir da entweder eine kurze eigene Episode draus machen oder das nächste Woche noch dranhängen. Ich würde jetzt gern noch kurz auf den Senior Bowl hinweisen. Der ist diese Woche schon oder läuft sogar jetzt schon. Das heißt, für jeden, der dachte, oh, jetzt kommt erstmal die Quiet Season, also jetzt geht schon die Draft Season los. Der Senior Bowl wurde dieses Jahr vorverlegt. Gianni, du kannst vielleicht kurz nochmal erklären, was das ist.
Was richtig geil ist. Ich glaube, einer meiner Favorite YouTuber, über den wir schon ein paar Mal geredet haben, Brad Coleman, ist, glaube ich, der größte Senior Bowl Fan auf der ganzen Welt so ungefähr. Das sind, glaube ich, 5 Tage, 6 Tage, wo sie 2 NFL Coaching Staffs die Seniors aus der Draft Class quasi zu Herzen nehmen dürfen und die ein bisschen coachen dürfen. Die machen ganz viel 101s, die haben Measurements, die haben 7-on-7, spielen O-Line gegen D-Line. Man sieht Leute im Pad, die ja wirklich Gas geben und Leute, die dann nochmal richtig performen können. Es gibt da ein paar, die da ihren Draftstock nochmal ganz schön aufpoliert haben. Ich glaube, Aaron Donald war damals im Senior Bowl und war wahnsinnig gut.
Ich habe eine kleine Liste, also nur von Stars, die man jetzt kennt, die im Senior Bowl schon gespielt haben. Aaron Donald, Vaughn Miller, Bobby Wagner, Carson Wentz, Russell Wilson, Josh Allen sind nur ein paar. Ist schon ziemlich Elite-Leute dabei. Letztes Jahr war Chase Claypool, glaube ich, drin und hat sau viel an seinem Draftstock machen können.
Justin Herbert war auch dabei. Der hat auch ziemlich gut ausgesehen. Ja. Seinen Arm nochmal zeigen können, wenn man ein bisschen wie er mit komplexeren Offenses umgeht. Das ist auf alle Fälle auch für die Coaches geil, die dann so einen eher direkten Einblick, wie sie sich im Filmroom verhalten und so haben können. Ich glaube, die Niners waren in dem ersten Jahr, wie Kyle Shanahan dabei war, das Coaching-Staff beim Senior Bowl. Der war, glaube ich, 2 Spieler oder so dann gedriftet aus dem Senior Bowl raus, wo sie halt wussten, die sind gut coachable, die hören gut zu. Es muss nicht immer der High-Pick sein, aber Leute, die vielleicht so auch nochmal zeigen konnten, dass sie halt gut coachable sind und so. Also ist auf alle Fälle für die Spieler geil. Und am Sonntag oder Samstag ist dann auch das Senior Bowl Game, wo die Teams quasi gegeneinander spielen und Live-Game-Action bekommen. Eigentlich auch immer ganz witzig anzuschauen.
Ich finde es immer ganz geil für Spieler, die vielleicht nicht in einem hohen College gespielt haben, wie jetzt ein Josh Allen, dass du die mal in der Competition mit Leuten aus Division One und sowas siehst. Das ist ziemlich geil, finde ich. Geiles Ding. Leider nur für Seniors, aber trotzdem richtig geil zu verfolgen. Und jetzt startet auch schon die Draft-Season, die wir dann in der Off-Season auch sehr close verfolgen werden. Sehr schön. Schöne Episode. Diesmal ein bisschen mehr in Depth. Unsere Season Awards werden wir natürlich nachreichen. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche, auch wenn diesmal kein Football ist. Jungs.
Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. War geil, mal so einen richtigen Deep Dive in die Games reinzunehmen und nicht immer nur anschneiden zu können, wie viel Arbeit da eigentlich immer drinsteckt, so ein ganzes Spiel mal auseinanderzunehmen. Und dass man das einmal präsentieren konnte, dass man sich wirklich jedes Play wirklich angeschaut hat und sich wirklich über jede Aktion Gedanken macht.
Ich glaube, ja, vor allem, weil das immer,
zu sehen.
vor allem, weil das sonntags ja immer recht schwer ist, wenn du vor allem nur Red Zone schaust das ganze Jahr und selbst in den Playoffs, wenn du Play nach Play siehst, ist es immer schwer. Du musst wirklich dir eigentlich manche Plays 4-5 Mal anschauen, um zu sehen, was die Aufgabe war und. Sehr schön.
Ciao.
Dann würde ich das Ganze hier beenden und wir hören uns nächste Woche.
Yes.
Ja, bestens.
Macht's gut, bis dahin.
Bye, bye.
Viel Spaß.